Liebe Weinfreunde, mein Name ist Katharina Iglesias, ich bin Maitre-Sommelier und Clubmanagerin in der Winebank Hamburg. Ich habe heute das Glück, dass ich euch Chateau Mukradi vorstellen darf, wo ich durch Zufall letztes Jahr im April selber einmal vor Ort war auf einer kleinen Weinreise. Wir haben so eine kleine Tour durch Georgien gemacht und zum Abschluss waren wir dann bei Chateau Mukradi. Es ist wahnsinnig faszinierend, weil die viel auch mit Barriques arbeiten, was ja eigentlich in Georgien gar nicht so weit verbreitet ist, sondern die meisten arbeiten ja mit den Tonamphoren, mit den Quefris. Und Chateau Mukradi arbeitet halt mit beiden. Wahnsinnig viele Barriques, die sie dort ausgestellt haben. Viel auch französische und amerikanische Eiche, mit der sie arbeiten. Und das Besondere, was sie haben, ist, dass sie nicht nur autochthone Rebsorten haben, sondern sie haben auch internationale Rebsorten und stellen daraus den Cuvée her. Sie arbeiten wahnsinnig kraftvoll, was halt wunderbar zum Essen passt. Wir waren damals da und sind dann auch vom Chateau bekocht worden. Ich hatte das Glück, dass ich neben dem Kellermeister sitzen durfte. Patrick Hornef, das fand ich wahnsinnig faszinierend. Der kommt ursprünglich aus Deutschland, hat in Heilbronn studiert und ist seit 2013 in Georgien bei Chateau Mukradi. Und sie haben auch wahnsinnig viele Rebsorten im Versuchsanbau, weil sie sehr viel herumexperimentieren. Weswegen das für mich immer ein Weingut war oder das Weingut aus Georgien, wo ich gesagt habe, wow, die muss ich auf jeden Fall beobachten. Hier kann man wahnsinnig viel mitnehmen. Da muss man dann auch erstmal direkt drauf kommen, dass der Wein aus Georgien ist. Und das ist das, was mir an dem Chateau so gut gefällt, dass sie das Terroir, dieses lehmige Terroir, gut rausarbeiten können. Es ist ja sowieso ein Land, was eher ein bisschen heißer ist, im Sommer bis über 43 Grad, im Winter bis zu minus 10 Grad. Es ist eher trocken, weswegen sie dort weniger Pilzdruck haben und im Sommer auch mit künstlicher Bewässerung arbeiten müssen. Aber dementsprechend ist es halt wunderbar für den biologischen Weinbau geeignet.
Herzlich willkommen bei Sommelier on Tour, dem Podcast, bei dem wir die interessantesten und spannendsten Produzenten der Schlumberger Gruppe ans Mikro holen und deren Protagonisten zum Gespräch bitten. Heute reisen wir nach Georgien, in das Herz von Kartli, also nördlich von Tiflis. Dort erhebt sich ein Schloss, das wie kaum ein anderes für den Beginn des modernen georgischen Weinbaus steht. Chateau Mukradi. Seine Geschichte beginnt im 19. Jahrhundert mit Prinz Ivane Mukran Batoni, einem Angehörigen der königlichen Bagrationi-Dynastie. Nach Studienaufenthalten, natürlich in Frankreich, bringt er 1878 die Idee des Chateau-Weinguts nach Georgien. Eine Revolution. Er pflanzte Reben, baute den Palast, füllt Wein ab und legte den Grundstein für eine Tradition, die fast ein Jahrhundert von der Sowjetzeit ausgelöscht wird. Erst Anfang der 2000er Jahre wird das Anwesen wiederbelebt durch den schwedischen Unternehmer Dr. Fredrik Paulsen, der das Weingut restauriert, neu bepflanzt und schließlich in die Marussia Beverage Group integriert. Heute gehören rund 100 Hektar biologisch bewirtschaftete Reben zum Gut. Angebaut auf alluvialen und kalkhaltigen Böden in 450 bis 700 Meter Höhe. Dadurch haben wir extrem starke Tag-Nacht-Unterschiede, die die Frische und die Säure in den Weinen bewahren. Seit 2014 steht hier ein Deutscher an der Spitze, Patrick Hornef. Er ist Önologe, er hat in Heilbronn studiert und in Bordeaux gearbeitet und führt nun als CEO und Winemaker die Verbindung aus georgischer Identität und französischer Präzision weiter. Mit Sorten wie Schafkapito, Gurulimizwane, Chinuri und Tafqueri schreibt er die Geschichte des Kartli-Terroirs komplett neu und holt Chateau Mukradi 2021 unter die World Best Vineyards auf Platz 58. In den nächsten beiden Folgen, also in den nächsten beiden Wochen, heute Featured und nächste Woche im Showcase, sprechen wir über georgische Rebsorten, über den Mut zur eigenen Handschrift, über Böden, über Kalk, über Klima und darüber, wie sich ein Schloss aus dem 19. Jahrhundert in ein modernes, lebendiges Weingut verwandelt. Mein Gesprächspartner ist Patrick Hornef, Winzer, CEO und Visionär von Chateau Mukradi. Was macht denn euren, was macht deinen als Patrick, deinen Wein besonders und welchen muss man getrunken haben, um dich zu verstehen durch deinen Wein?
Mhm. Gute Question, gute Frage.
Kann man deine Handschrift erkennen? Also hast du eine Handschrift?
Ich hoffe schon. Ich denke, das ist immer das Hauptbild, das ich versuche in den Weinverkostungen zu vermitteln. Das ist, ich denke, jeder seriöse oder passionierte Weinmacher, jedes passionierte Weingut muss eine Philosophie haben und somit auch seine Handschrift. Jeder Wein, ich meine, ist jahrgangsbedingt anders. Jeder Wein hat seinen eigenen Charakter. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man, wenn man die Kollektion probiert, eine Handschrift erkennt. Hm. Das, denke ich, ist extrem wichtig, in was es auch manchmal von weniger professionellen Betrieben, weniger passionierten Betrieben, was man vielleicht vermisst. Dass nicht ein Wein ein Topbringer sein muss und die anderen sind unter ferner Liefen, sondern dass die gesamte Kollektion eine Handschrift haben muss. Und im Grunde, auch wenn man den Wein noch nie probiert hat, aber wenn man ihn sieht, dass man im Grunde weiß, ich kann mich drauf verlassen, da ist eine Philosophie und die werde ich auch in dem Wein wiederfinden. Das finde ich ist mir wichtig, jetzt mal, wenn ich über die Weine rede, die ich mache, mit dem Team. Das bin ja nicht ich alleine.
Muss man Experte sein, um deine Handschrift zu erkennen oder kann man das auch als Laie?
Ja. Ich würde sagen, man kann es auch als Laie. Absolut. Ich meine, es geht darum, dann mal, um es grob zu umreißen. Es geht um Eleganz, Ausgeglichenheit und Authentizität. Hm. Wobei, ich meine, Eleganz ist, glaube ich, recht leicht zu verstehen. Balance, glaube ich, versteht man auch als Laie leicht, wenn es im Mund sehr balanciert ist. Und Authentizität natürlich muss man erklären. Das heißt, ich meine, alle unsere Weinberge sind organisch. Also organischer Weinbau ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Und alle Weine, wir haben immerhin 102 Hektar, alle Weine sind naturvergoren. Spontanvergärung gibt es ja viele Wörter für. Das heißt, keine Reinzuchthäfen. Um den individuellen Charakter der Rebsorte und des Platzes, wo sie wachsen, herauszuarbeiten. Also keine exogenen Faktoren haben einen Einfluss auf die Aromastruktur. Das ist entweder Weinbergsorte, die Böden und dann unsere Philosophie, den Wein zu machen. Und wir in der Regel, das ist ein bisschen abgegriffener Begriff, Low Intervention, das heißt, wir muten dem Wein nicht viel zu. Wir machen eine strenge Selektion, um optimales Material mit geringen mikrobiologischen Belastungen zu erhalten, um eine Spontanvergärung zu erleichtern. Und dann bewegen wir die Weine nicht sonderlich viel. Es gibt einen Betrieb in Deutschland, den ich sehr mag. Das ist Kühling J. Mhm. Die haben eine ähnliche Philosophie der Hajo. Und das finde ich auch, sind sehr besondere Weine. Das ist so, also Authentizität. Das heißt, der Wein drückt sich aus und wir bringen den dazu. Wir wollen schauen, dass Georgien auch elegant und ausgeglichen sein darf und nicht immer rustikal und hart. Und das ist eine Handschrift, ja.
Welchen Wein sollte man probieren, wenn man dich sehen möchte?
Wenn man mich sehen müsste, muss man noch nicht mal Wein probieren. Da kann man immer gerne kommen. Wir können auch zusammen essen. Wir haben auch schöne Restaurants. Ja, wir haben hier drei Weine. Lass mal was probieren jetzt mal. Also wir haben jetzt, welchen Wein muss man probieren? Das ist immer schwer. Das ist immer so die Frage, die Leute stellen ja gerne die Frage, hey, welcher ist dein Lieblingswein unter den Weinen, die du machst? Das ist so wie, hey, welches deiner Kinder magst du mehr und so. Das ist eine super schwierige Frage. Also ich habe hier Weine stehen, die eigentlich ein schönes Spiegelbild sind für uns, weil erstmal für unsere Region, weil Wir konzentrieren uns mehr und mehr auf unsere Heimatregion. Deine ist Dresden, unsere ist Kartli. Kartli ist eine zentralgeorgische Region. Das Weingut ist so 40 Kilometer nordwestlich von Tiflis. Also wir sind wirklich in der Mitte von Georgien, in einem großen Tal. Das ist Mukhani Valley, Xani Valley. Und unsere, sagen wir, wir haben zwei sehr, sehr alte regionale Rebsorten, die wir Anfang der 2000er mit revitalisiert haben, die verschwunden waren, ausselektiert wurden in der Sowjetzeit, weil sie weder Massenträger waren und außerdem nicht so resistent, krankheitsresistent waren als der Saperavi und die Kazetelli, den jetzt jeder kennt von Georgien vielleicht. So, und die sind unsere Identitätsträger. Die reflektieren einfach unsere Region, unser Klima. Und das ist auf der einen Seite hier der Goroli Mutswane. Schwierige Namen natürlich. Der Goroli Mutswane, das heißt der Grüne aus Gori. Gori ist eine wichtige Stadt in der Region. Leider berühmt, weil Stalin dort geboren wurde. Ja, es ist der Grüne aus Gori. Sehr, sehr, also es ist eine Weißweinsorte, die ich sage, sehr liebe, weil es sehr elegante, subtile Weine macht, ohne zu viel Alkohol zu haben und ja, ich würde sagen, wirklich sehr viel Eleganz präsentiert und auch sehr vielfältig ist, weil man sie sehr schön als, ich sag mal, klassischen Wein ausbauen kann, das heißt Edelstahl oder im Holzfass etc. In Georgien nennt man das European Style. Man aber auch super Skin-Kontakt-Weine mitmachen kann, also Traditional Georgian Winemaking. Und aber auch super ist, um Cuvées zu machen. Das ist eine sehr, sehr flexible Rebsorte. Dann haben wir natürlich, sehr wichtig, haben wir hier einen stehen, das ist der Quevri-Wein, traditionelles georgisches Weinmachen. Also das heißt, lange Maischestandszeit in der Tonamphore eingegraben im Boden. 6 Monate Maischestandszeit, das macht es natürlich sehr, sehr, sehr atypisch für den nicht erfahrenen Weintrinker. Da muss man auch natürlich, wenn man über Georgien redet, immer auch einen dabei haben. Auch wenn es nur 5% unserer Weinproduktion ausmacht, macht es vielleicht 95% unseres Images aus. Dann einen roten, der auch sehr atypisch ist für Georgien, weil die meisten Leute kennen Saperavi. Sehr, also ist eine Färbertraube, sehr dark, sehr, sehr dunkel, dunkle Farbe und dunkle Waldfrüchte, Beerenfrüchte mit viel schwarzem Pfeffer. Aber ich habe hier den Schafcapito stehen. Auch Schafcapito. Das ist unser regionaler Hero, der eher an einen, sagen wir mal, leichteren Nebbiolo oder Spätburgunder erinnert, als an Cabernet. Und ich denke, wenn wir die drei probieren, haben wir mal einen schönen Querschnitt.
Vielleicht, dass wir heute den Schafcapito und den Goroli Mutswane probieren und nächste Woche dann den Quevri.
Kein Problem. Ne?
Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, gerade weil ich glaube, der Schafcapito, hat er mich wahnsinnig überrascht. Und ich glaube, er ist auch ein unfassbar besonderer Wein für dich, weil er ja so deinen Weg auch ein wenig begleitet, soweit ich das in Erinnerung habe. Du warst ja einer der Ersten, die, ich glaube 2015 hast du den ersten Jahrgang entweder präsentiert oder abgefüllt. Und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Und mit dem hast du ja mehr oder weniger auch diesen ganz neuen Weg des Weingutes eingeschlagen. Also eben spontan vergoren, ein ganz eigenes Spiel mit Biodynamie oder biologischem Ausbau, dieses überhaupt zu wagen, das salonfähig zu machen, wo ihr ja absolute Vorreiter seid, auch nicht nur in der Region, sondern im Gesamtzentrum dort. Daher könnte ich mir vorstellen, dass das war den, ich fand ihn großartig, als ich ihn geöffnet habe, die Farbe zu sehen, den ersten Nasenkontakt und dann, ich würde vielleicht sogar mit dem roten beginnen.
Okay, dürfen. Schön, also ja, also ich 2014 war der erste Jahrgang, den
2014, ich dachte 2015, habe. Ah, Entschuldigung, okay.
Ja, 2014, war auf 2015 abgefüllt, ne? Ne, 2016 sogar abgefüllt erst. Nee, also 2014 erste Vinifizierung, erste Jahrgang, das war ein gut, zwar 2007. Die Weinberge gepflanzt 2002, 2003. Also zwischen 2014 und heute liegen viele Kämpfe.
Kämpfe, weil die Rebsorte sehr, sehr schwierig ist oder weil das Verständnis für diese Rebsorte so schwierig ist oder weil ihr innerhalb des Weingutes erstmal euren Weg finden musstet?
Beides, genau. Also einmal erstmal den Besitzer des Weingutes zu überzeugen, die Umstellung zum organischen Weinbau zu machen und ihm zu erklären, dass das eigentlich, wenn man international mitarbeiten möchte, mitspielen möchte, sehr wichtig ist und sowieso für unsere Natur und die Umwelt sehr wichtig ist, für unsere Kinder. Und spontan zu vergären, weil es natürlich Leute gab, die sagten, du, ich mag den Wein nicht mehr, der hat mir vorher besser geschmeckt, als er schöne Papaya, Maracuja, so also Hefenoten hatten von der Reinzuchthefe, Aromahefen. Und Patrick, warum, wer hat erlaubt, den Wein zu verändern? Es waren schon einige heiße Momente dabei. Ich habe es geschafft, sie zu überzeugen, zu sagen, okay, wenn wir Supermarktweine machen wollen, natürlich, dann mache ich das so, wie der es wollt. Aber wenn wir zeigen wollen, dass Georgien was Besonderes ist, dann müssen wir auch das Besondere probieren und nicht das, was man in jedem Land in der Welt gleich machen kann. Weil das kann man ja, ne? Mit Reinzuchthefen, mit Aromahefen kann ich in jedem Land das gleiche Profil erzeugen. Und dafür ist Georgien zu klein und zu neu in der Weinwelt. Das könnte niemanden hinterm Ofen hervorlocken, wenn es jetzt nicht gerade Querywein ist. Ja, und das waren natürlich Kämpfe. Oder auch, sagen wir mal so, zu überzeugen, dass wir uns auf Schaf Capito konzentrieren und nicht auf Saparavi. Weil Saparavi kann jeder in Georgien anbieten. Und wir sind noch nicht mal die Zentralregion für diese Rebsorte. Weil natürlich, ja, vor 10 Jahren war Schaf Capito noch nicht so bekannt. Keiner kannte auch in Georgien Schaf Capito mehr.
Und das ist, ich glaube, in dem Zeitraum gab es 0,6 Hektar überhaupt, die noch angepflanzt waren. Also ihr habt es ja auch.
Also am Anfang, genau, ja, am Anfang, ja. Und wir haben dann 4 gepflanzt. Wir waren die Größten mit 4, 4,5. Und jetzt haben wir 10. Wir sind, glaube ich, immer noch die Größten, ne? Aber langsam kommt die Leute kommen dann langsam auf den Trichter. Und jetzt müssen wir halt schauen, gerade mit dem Gerolimo Zwane, wie wir unsere First Mover Position behalten. Aber ja, wir sind immer noch ein Synonym, also Schaf Capito als Roter und der Gerolimo Zwane als Weißer. Das ist im Grunde wie Tempo oder Nutella. Das ist, Chateau Mourani steht dafür. Und es ist so schön, also ich freue mich unheimlich, dass im Grunde seit 3 Jahren die Leute mehr und mehr verrückt auf den Gerolimo Zwane und auch den Schaf Capito sind. Den Wert des Weins entdecken, zu sagen, das sind wirklich coole Weine auf hohem Niveau. Das macht Spaß.
War aber mehr oder weniger eine Nebelfahrt, die du da hattest, weil du Weine sehr hochklassig produzierst, aber auch nicht wirklich wusstest, wie die reifen können. Und wenn man einen hochklassigen Wein produziert, möchte man ja auch gerne, dass der 5 oder 10 oder 15 oder 20 Jahre irgendwie reifen kann. Oder hattest du mal einen gereiften Schaf Capito probiert gehabt, bevor du dich dazu entschlossen hast, auf diese autoktone Rebsorte und eine von, ich glaube, es gibt 40 namhaften autoktonen Rebsorten, es wird zwar von über 500 geredet, aber viele sind ja mehr oder weniger Tafeltrauben oder nicht wirklich im Anbau, aber 40 sind ja namhaft, aber aus diesen mehr oder weniger 40 eine heraus zu selektieren, wo du sagst, das könnte unsere Identität sein, hattest du da mal ein gereiftes Exemplar probiert oder war das reines Probieren oder Potenzial schon im Kindesstadium erkennen?
Hör mal, du bist sehr gut informiert über Georgien. Ja gut. Nein, leider in der Tat nicht. Es gab einfach keinen. Es gab nichts zu probieren. Ich meine, wenn wir diejenigen waren, die diese Rebsorte wiederbelebt haben, ne, da kann man sich vorstellen, dass es leider allgemein in Georgien sehr, 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 sehr wenige gealterte Weine gibt. Also gealtert heißt in Georgien 10 Jahre. Wir reden über 2030. Es gibt es ganz, 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 ganz wenig. Und deswegen war natürlich auch das Wissen wenig. Das heißt, das hat eher ja darauf beruht. Ich meine, es hat ja auch schon ein paar Jahre gedauert, 6 Jahre, bis ich ja mal so das Gefühl für die Rebsorte hatte. Ich musste sie im Grunde ja auch erst. Ich lerne ja immer noch, die Rebsorte zu verstehen und zu vinifizieren. Die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Und ich denke, die Weine schmecken heute schon ganz anders als vor 10 Jahren. Da haben wir schon einen Fortschritt gemacht. Und das Leben als Winzer oder als Weinmacher ist ja das ist ja ein nicht ganz so ruhiger Fluss. Es ist eine sehr langsame Entwicklung. So, naja, das gab es nicht. Es war eher so beim Probieren, beim Nachdenken über die Rebsorte, zu sehen, okay, welche Werte haben wir hier? Man las immer aus alter Sowjetliteratur, oh, das kann ich altern. Okay, die haben ja auch eher nach 15 Tonnen pro Hektar gesucht und da altern wenige Weine bei der Extraktion, bei der Erntemenge. Ja, das war in der Tat ein langer, langer Nachdenkprozess. Zum einen, was jetzt mal die intrinsische Produktqualität betrifft, zu sagen, hat der Wein, hat die Rebsorte das Zeug, international mitzuspielen? Da brauche ich auch erst ein paar Jahrgänge, um wieder zu probieren, wieder zu probieren. Ich habe ein paar 2009er im Keller. Das war auch eine Hilfe für mich, das zu probieren und sie als sehr lebendig wiederzufinden. Das ist natürlich auch wichtig gewesen, um das Selbstvertrauen zu steigern und immer mehr zu sehen. Auch die Weinberge altern ja auch jetzt mit knapp 23 Jahren. Sind sie auch, sagen wir mal, im jungen Alter, im jungen weisen Alter. Zu sagen, ja, alles ist da, um es zu altern. Die Komplexität ist da. Es ist im Grunde auch ein Stil, der momentan beliebt ist. Man sieht die Spätburgunder-Evolution. Junge italienische Weine wie Nerello Mascalese oder auch wieder Sangiovese, was knackig frische Säure balanciert, rote Frucht mehr als schwarze Frucht. Das spielt dem Schafkapito zu.
Was der auch hat, also all.
Naja. Auf der anderen Seite nur zu wichtig ist, dass das war auch dann eine andere, die intrinsische Produktqualität natürlich. Und die andere war die große Frage, was ist unsere Identität? Und ich denke, wir haben sie vorher diskutiert, sagen wir, in einer Weinwelt, die sich heute wohl restrukturiert, auch der Weinkonsum sich restrukturiert, ist eine klare Geschichte, Storytelling, aber auch eine klare Philosophie wichtig. Und ich denke, auch eine klare Identität ist wichtig. Und das war die andere Überlegung. Was ist unsere regionale Identität? Und da ging halt die Entscheidung dann, okay, es muss Schafcapito sein im roten Bereich und Gerolimo Zuaner im weißen Bereich und noch zwei andere Rebsorten. Auch mit dem Risiko, dass es nicht Everybody's Darling sein wird. Aber wir müssen ja auch nicht Everybody's Darling sein. Sorry.
Ist ja schon recht provokant, auch allein von der Farbe, dass ihr eben keinen Zabarafni mit 3, 4, 5% dazu genommen habt, um ihn noch ein wenig dunkler oder noch ein wenig farbpräsenter zu machen. Diese Art von Farbe ist ja Leidenschaft. Aber es braucht natürlich dann oftmals auch, ich sag mal, in der breiten Masse, beim allgemeinen Weintrinker oftmals ein wenig Überzeugung, dass dunkle Farbe nicht gleich Qualität ist, sondern dass gerade in der Transparenz und eben in der sich entwickelnden, daraus resultierenden, noch intensiveren Farbveränderung dann der Reiz letztlich liegt. Ich finde ihn von der Nase unglaublich spannend, weil er ist unlaut. Er ist kein Schreihals, er ist nicht leise, aber er ist unglaublich präsent. und sehr vielschichtig. Also man hat so das Gefühl, ganz viele verschiedene Ebenen in dem Wein zu haben. Zum einen geprägt von einer richtig präsenten, leichten Beerenfrucht, ein bisschen was Kirschiges, Florales, ganz leichte Ledertöne, so ein bisschen Kaminholz habe ich mit dabei.
Ein bisschen erdig manchmal, ein bisschen süße Spice, süße Gewürze.
Lakritz so ein wenig, am Gaumen noch so ein wenig kommt. Ich mag die Tannintextur dabei. Sind die Tannine natürlich? Ist es eine Rebsorte, die immer diese leichte Gerbigkeit, aber trotzdem diese seidig weiche Gerbigkeit hat? Oder ist das Handwerk? Wie würdest du das Säureverhalten oder die Struktur von dem Wein beschreiben?
Okay, ja, also das mal, da hast du zwei meiner Lieblingsfragen, die dritte setze ich dazu, auch die ich mir, wenn du mich fragst, welche Fragen mir gelten, die ich mag, die mir gestellt werden, ist über das Kriterium Weinfarbe und Tiefe, tolles Thema. Das andere ist die Vielschichtigkeit. Und die letzte, was auch eine sehr schöne Frage ist, wo ich auch ganz gerne, kann manchmal ein bisschen provokant sein, ist der Alkoholgehalt. Da diskutiere ich auch gern drüber, by the way. Das ist ein sehr interessantes Thema. Jetzt bei dem Wein hier, beim Schafkapito, ist natürlich ganz klar, ich meine, und ich muss auch zugeben, die ersten ein, zwei Jahre habe ich auch 2-3% auf Saperavi zugegeben, weil ich Angst hatte, in Georgien wird kein Mensch das anrühren, auch in Georgien noch immer jeder dachte, wenn der Wein nicht eine tiefe Farbe hat, dann kann es kein guter Wein sein. Das hatten wir ja auch mal. Das hat auch ein paar Jahre gedauert, das zu sagen, nee, wir haben das Selbstbewusstsein, wir glauben so sehr an unseren Schafkapito, der braucht nichts anderes und den bringen wir so auf die Flasche. Und ich finde es eine wunderbare Farbe, Morubin. Ja, die Textur, diese eher, sag mal, wie heißt es nochmal, diese Bitterkirche, Konalinkirche im Grunde oder die schwarze Kirche manchmal, kommt auf den Jahrgang an, bisschen was Flaumiges, genau, ein bisschen diese erdige Noten, ist leicht ledrig und dieses, was ist dann für mich sehr unterscheidet vom Spätburgunder eher diese süße Würzigkeit, die ich eher dann vielleicht im Nebbiolo haben kann. Und dann kommt die Textur, die ja eher sehr elegant ist, rotfruchtig, aber ja, Vielschichtigkeit birgt. Aber was ich sehr mag, was du gesagt hast, leise ist, das ist wirklich Kartli, auch Goruli später das Gleiche. Das sind keine Schreihälse, das sind keine Arnold Schwarzeneggers Muskelprotze. Das sind eher feine, leise Weine. Das finde ich, ja, das muss man sich auch trauen, weil immer, wenn du so in die Weinwelt rausgehst, kommen die Weinwettbewerbe und so etwas, wo man ja auch viel drüber diskutieren kannst. Im Grunde gewinnen meistens die Muskelprotze. Ich mag auch Muskelprotz, wenn ich Bock habe. Ich mag auch elektronische Musik und Hardrock. Ich mag auch klassische Musik. Ich denke, Wein ist ganz ähnlich wie Musik. Es kommt auf die Laune an und auf das, was ich dazu esse. Und die Tanninstruktur vom Schafkapito, das ist Schafkapito. Das ist diese, da ist Tannin, aber er hat eine Seidigkeit, trotzdem eine Präsenz. Ja, es ist jetzt kein Easy-Goer, das ist jetzt kein Leichtfüßer, den man so mal leicht wegtrinken kann. Der hat schon absolut viel Tiefe und das gibt ihm halt auch, sagen wir mal, die Alterungsfähigkeit. Und darum habe ich auch gesagt, ja, wir können da auch unseren Topwein mitmachen, weil er diese Alterungsfähigkeit mit sich bringt. Wir müssen halt nur ein bisschen warten. Jetzt ist es ein anderes Thema und das ist natürlich für mich als Weinmacher eines der super spannenden Themen in Georgien. Wie machen wir die Weine? Wie lernen wir jetzt das richtige Händchen, die richtige Herangehensweise für die, ja, für uns eigentlich recht neuen Rebsorten, auch für Georgier, neuen Rebsorten richtig anzufassen? Und das meine ich, ist der lange Prozess. Und hier beim Schafkapito denke ich mir, weil, sag mal, vielleicht kannst du heute 15 bis 20 Schafkapitos in Georgien finden. Und manche von denen erinnern mich nicht unbedingt an Schafcapito. Ich denke, es ist schon wichtig zum Beispiel, dass der Schafcapito, der braucht Luft, der braucht Sauerstoff in kleinen Dosen. Wie man es weiß vom Cabernet Sauvignon, warum hat man das Barrique-Altern für den Cabernet Sauvignon erfunden? Weil man entdeckt hat, dass eine Mikrooxygenisation dem Wein gut tut in seiner Strukturentwicklung. Und für mich definitiv ist ein Schafcapito eine Rebsorte, die das braucht. Weil sonst kann er sehr enttäuschend sein. Also ein Schafcapito nach der Vergärung kann meistens recht ernüchternd sein. Es ist nicht so einer jetzt, der ist vergoren und sagt, wow, der steht jetzt da, so wie er damals mal später sein wird. Mhm. Und darum denke ich mir schon, dass die Hand des Weinmachers schon auch eine Rolle spielt. Am Ende ist es immer die Erde und wo sie steht, die Rebsorte. Aber ja, man musste es schon, ich denke, richtig anfassen.
Beim Holz spielst du mit französischer und osteuropäischer Eiche, oder? Habe ich da.
Ja, also beim Holz, ja. Also es ist, wir haben ja eine klassische Version, wie hier, den Schafcapito.
Ja.
Und dann haben wir eine Reserve. Also, aber beide sind, zum größten Teil im Holz ausgebaut. Jetzt die klassische hier, den du hast, aber in alten Fässern, das heißt Minimum 3 oder 4 Belegungen. Auch da dürfen auch größere 500, 600 Liter Fässer dabei sein. Mhm. Da geht es weniger um die Holzstruktur. Es geht mehr um den Sauerstoffaustausch in den 15 bis 20 Monaten des Alterns im Holzfass. Überwiegend französisches Holz. Ein bisschen kaukasische Eiche, die ich leider seit 2022 nicht bekommen kann, weil das meistens im Nordkaukasus wächst. Und das können wir bekanntlich momentan nicht kaufen aus Russland. In Georgien kann man leider keine, also sehr schwer Bäume fällen. Es gibt schon guten Naturschutz. Ein bisschen Slowenisch probieren wir auch aus, gefällt mir auch. Aber ja, die Eleganz, die Feinporigkeit einer französischen Eiche aufgrund der Tatsache, dass sie halt ihre nationalen Eichenwälder haben, seit Colbert im 17. Jahrhundert. Da kommt halt noch keiner ran, so gut gewachsenes Holz zu bekommen. Die anderen Länder haben wild gewachsene Eiche und da ist es nicht so leicht, Top-Holz zu bekommen. Man kann Top-Holz in Deutschland, in Österreich kaufen, aber halt nicht. Und amerikanische Eiche, das ist nicht so meine Party, also nicht so unsere Philosophie. Das ist mir oft zu intensiv, vanillig. Und jetzt machen wir aber auch, jetzt sind wir jetzt 21, was jetzt ein neuer, sag mal ein bisschen, wo wir auch experimentieren und ist sehr viel in Amphoren, also 10% der Weine sind jetzt in der Amphore ausgebaut, ohne Holz.
Auch in europäischen Amphoren oder in Quefri? Also es ist ja ein relativ starker Unterschied, beziehungsweise sollte man in eurem Sinne das eine ja nicht als das andere bezeichnen, soweit ich weiß, oder täusche ich mich da?
Ja, also natürlich, wir machen natürlich alles nur mit georgischen Amphoren, also wir nennen es natürlich Quevri, oder es sind ja im Grunde keine Amphoren, sind kleine Gefäße mit Henkeln, wo man den Wein drin transportiert hat, dann heißt es im Grunde eine Jar, als größerer hohen Lehmbehälter. Also ich transformiere unsere georgische Identität, das Quevri, und mache ein Metallgestell und stelle es in den Keller und in den Fasskeller. Das heißt, Quevri, richtiges Quevri, wird ja, das muss dann im Boden eingelassen sein und so. Das ist dann Traditional Georgian Winemaking. Aber ich habe sie transformiert. Ich könnte eigentlich jetzt leicht sagen, ja, europäische Amphoren oder Tonbehälter haben eigentlich eine höhere Qualität, weil sie professioneller gemacht sind.
Okay.
Aber unser Quevri ist halt unser Quevri und ich wäre jetzt doof, ein französisches oder ein italienisches oder einen portugiesischen Behälter zu kaufen.
Natürlich.
Ich werde meine Versuche damit machen, vielleicht eher in China, die machen auch gute Sachen. Aber wir machen es mit unseren georgischen Quevris Und das ist spannend. Also das puffert die Holzigkeit ab natürlich. Und was ich jetzt, sag mal, seit 2-3 Jahren intensiver mache, ist wieder Ausbau im großen Holzfass. Das heißt 2000 Liter bis 4000 Liter, was eigentlich auch sehr spannend ist für die Weißweine. Finde ich auch toll. Für die Eleganz und Charakterstärke. Und bei den Roten halt auch, ja, bestimmte Rote, wie den Schafcapito auch teilweise in großen Stückfässern zu reifen, um den Frucht den Vorrang zu lassen. Hm. Aber gut, ich denke hier beim Schafcapito, den wir ja vor uns haben, beim 21er, also viele Leute, ist das jetzt nicht direkt in der Nase, dem Kenner, dem wird das schnell bewusst, dass wir da ein bisschen Holz drin haben. Aber es ist nicht so, dass es dir gleich die Nase wegschlägt. Das ist wichtig. Ja. Hm.
Der Grolli, ist der auch im Gwefri oder in der Amphore ausgebaut? Oder woher kommt die Farbe bei dem, die ja schon recht markant ist? Ist das die Rebsorte? Ist das aus der Oxidation heraus? Also das finde ich, dieses Goldgelb ist unfassbar attraktiv, leuchtend und sehr prägnant.
Ja, also das ist hier in der Tat der 23er, ist der erste, der zweite Jahrgang, wo wir auch die Holzfässer einsetzen. Mhm. Das heißt, das ist schon im Grunde 80 bis 85% im Edelstahl ausgebaut, aber mit einer sehr langen Hefestandzeit. Ja, also der 23er hat ungefähr 12 Monate auf der Feinhefe gestanden. Wir füllen keine Babys ab, also wir füllen nicht im Januar oder Februar den neuen Jahrgang ab. Unsere Philosophie ist eher so, dass alle Weine eine Alterungszeit haben. Darum ist doch der 23er der aktuelle Jahrgang. Das, weil wir wollen halt keine Weine anbieten, die auf den Gäraromen sitzen, sondern die halt langfristige Frische mit sich bringen. Und du siehst, der 23 super frisch. Und ja, die Farbe kommt ein bisschen von den großen Eichenfässern, die er mitbringt. Die haben schon ihren Einfluss. Ansonsten, der Grolli ist oft eher so sehr goldblass, goldstrohig. Ja, das ist seine Farbe. Finde ich schön auch. Es hat manchmal so ein bisschen grüne Reflexe, bringt er mit sich. Darum heißt er auch der Grüne. Und dann vor allen Dingen in der Nase, was ich an dem Wein betörend finde, ist, wie gesagt, er springt mir nicht direkt ins Gesicht, er springt mir nicht direkt in die Nase, sondern du hast oft, kommt auf den Jahrgang an, sehr schöne, im positiven Sinne, florale Noten, manchmal ein bisschen grüne Noten, aber schöne grüne Noten, auch grüner Paprika. Und dahinter dann diese Zitrusnoten, Zitronengras und so etwas und auch ein bisschen Würzigkeit, was ich persönlich sehr sexy finde und hat einen schön balancierten Mittelbau. Und das Wichtige ist, er schreit auch nicht im Finale, sondern diese Salzigkeit, die ihn begleitet und dann auch noch lang auf dem Gaumen bleibt.
Die richtig schmeckbar ist, also die dem Wein auch so eine ganz eigene Länge und Struktur gibt. Ich finde die Nase in dieser Art spektakulär. Man hat ein weiches Nasenbild, so als hätte ich irgendwie so helle Pflaumen und Äpfeln, habe ich das Gefühl, aber eben wunderbar perfekt ausgereift. Das gibt dem Ganzen eine gewisse Fülle. Und dann kommt dieses, ja, wie du gesagt hast, Zitrone, dieses ganz leicht, aber nicht spitz oder scharf, sondern einfach nur lebendig frisch, kommt wie so kleine Aromenpfeiler raus und gibt dem so eine ganz eigene Nasentextur, macht neugierig, kitzelt auch so ein bisschen die Nase und macht den Wein regelrecht frech, aber das eben nicht in einer unwirschen Art, sondern in einer so richtig gesetzten, fast erhabenen Arten. Diese Kombination aus beiden, das wirkt ja eigentlich so völlig konträr, aber ist in dem Wein so perfekt vereint, dass es richtig, richtig viel Spaß macht. Und damit hat er, glaube ich, eine Identität, die man, ich wüsste keine Rebsorte, die in diese Richtung geht und womit man es vergleichen könnte, was der dann wieder eine ganz eigene Daseinsberechtigung für den Wein gibt.
Ja, das ist wichtig, ne? Ich war halt immer ein bisschen anekdotisch vielleicht, aber als ich die ersten 2 Jahre in Georgien, die ersten Jahrgänge, ich meine 2014, die habe ich ja nicht gemacht, die ich dann präsentieren musste und 1915 fing es dann an, kamen mehr Journalisten auch und Käufer, Einkäufer, probierten und sagten, ja, ist ja nett, schön sauber gemacht, aber den gleichen Stil hatte ich gestern in Italien und vielleicht übermorgen in Südafrika. Mhm. Sagen wir mal einen Grund, warum ich einen georgischen Wein kaufen sollte, wenn es nicht ein Quervri-Wein ist. Und das hat mich natürlich ja mal sehr zum Nachdenken angeregt und darum kam auch dann die Entscheidung, nee, wir müssen spontan vergären, wir müssen wirklich den Charakter der Rebsorten rausarbeiten, auch wenn er nicht Everybody's Darling sein wird, das brauchen wir aber auch nicht. Das ist schon wichtig, ja. Und für mich auch ganz wichtig, zum Beispiel, ich weiß nicht, also in Deutschland habe ich nie eine weiße Kirsche gesehen oder probiert. Unsere Kirschen sind rot oder schwarz, oder dunkelrot. Mhm. Und oder auch Maulbeer. Also Maulbeere gibt es ja recht wenig in Deutschland in der Tat. Und in Georgien oder auch Frankreich sehr, sehr viel. In Georgien gibt es viele weiße Maulbeeren und viele weiße Kirschen. Und das erinnert mich so wirklich. Also darum soll ich sagen, das können wir natürlich gar nicht kennen in Deutschland, weil das haben wir nicht so oft oder gar nicht in Deutschland. Und das sind genau diese weißen Aromen im Zusammenspiel mit der floralen Seite und dann diese schönen Zitrus oder Zitrus Baut oder Zitronengras, das ist dann die Frage. Ja, das macht den Wein sexy für mich. Das finde ich auch schön. Schön, dass du es siehst. Freut mich.
Deswegen habe ich behelfsmäßig weiße Pflaumen gesagt, weil ich in der Tat die weißen Kirschen nicht präsent habe bzw. kenne. Aber es ist natürlich ein wahnsinniger Weg, den du dann auch gehst. Vielen Dank vorerst, lieber Patrick. Das war das Feature zu Chardon Mukrani. Und schon allein in dieser kurzweiligen Dreiviertelstunde haben wir einen solch tiefgründigen Eindruck von Georgien bekommen und das finde ich so wichtig, ein Gefühl dafür langsam aufbauen können, wie großartig, wie besonders die Weine sind. Und das nicht zuletzt dank deiner Arbeit, dank deiner 10 Jahre, die du auf Chateau Mukrani schon verbracht hast. Unter deiner Leitung Chateau Mukrani zu einem Symbol geworden für die neue Selbstverständlichkeit georgischer Weine. Authentisch, präzise und voller Herkunft. Und wenn du dir ein Stück dieser georgischen Geschichte nach Hause holen möchtest, findest du auf der Homepage des Bremer Weinkolleg unter www.bremer-weinkolleg.de sehr besondere Angebote um Chateau Mukrani. Für alle Profis gibt es bis zum 30. November 2025 eine 5+1 Aktion auf 3 der spannendsten Weine des Hauses. Den Gruli mit Zwane, den Schaf Capito und den Quevri White. Bestehende Kunden erreichen selbstverständlich ihre gewohnten Ansprechpartner und alle, die neu dazukommen möchten, sind natürlich herzlich willkommen und können uns einfach mit dem Kennwort Sommelier on Tour unter service@schlumberger.de kontaktieren. Und in der nächsten Woche geht's weiter. Und ich freue mich drauf, wenn es wieder heißt Sommelier on Tour mit Chateau Mukrani und Patrick Honneff.